Miteinander. Bin ich drauf? Gut. Schön. Ich freue mich, dass wir alle hier sein dürfen. Einige sind ja noch im Urlaub, lassen sich auch entschuldigen. Manche haben krankheitshalber noch eine Abwesenheit. Und wenn ihr denkt, was macht jetzt der da vorne mit dem Handy? Ich versuche unseren Geschwistern aus der Ukraine, ich habe gemeint, welche gesehen zu haben, das Ganze auch noch auf Ukrainisch zu senden. Das hätten sie somit erhalten. Okay. Ja. Wir haben wieder weniger Zeit, die wir noch auf der Erde zubringen müssen. Das war ein Satz. He? Das Thema heute Morgen, Win-Win. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Eine Win-Win-Situation. Kommt aus dem Englischen. Wir gehen dann noch darauf ein. Werde auch noch zu dem, was ich anfangs gesagt habe, sicher noch einiges mitteilen. Gut, hoffe, ihr könnt es gut sehen. Wir gehen heute Morgen vom Römerbrief aus dem 14. Kapitel, lesen wir den 8. Vers und ich schicke mal voraus, dass wir überhaupt begreifen, um was geht es da. Es geht eigentlich um das, das brandaktuell ist, auch in unserer Zeit, wo viele Christen drinstehen, viele Bewegungen, Glaubenswerke. Ich war gerade an verschiedenen Tagungen, Besprechungen, Zusammenkünften mit Leitern oder Vorsitzenden von Bewegungen und es geht so einiges durchs Land an Fragen. Wie stellen wir uns dazu? Was machen wir mit dieser Situation? Wie kann das noch werden? Man merkt jetzt immer noch, muss halt den Begriff nennen, die Auswirkungen der ganzen Corona-Situation. Das hat die ganze christliche Landschaft, nicht nur in unserem Land, man darf es sagen oder muss es sagen, weltweit verändert. Ich weiß nicht, ob es eine solche Umstrukturierung, Umkrempelung überhaupt in den letzten Jahrzehnten, wie wir sie derzeit erleben, gegeben hat. Dazu kommt noch, dass viele Gesellschaften, wie auch die Schweiz, ganz neue Situationen haben, was gesellschaftlich, gesetzlich konform ist. Plötzlich sind Dinge erlaubt, Stichwort Ehe und anderes mehr, wo früher noch man von Straftatbeständen redete, Offizialdelikten und so weiter und so fort. Und da ist gewaltig viel in Bewegung. Es sind viele Fragen da. Nun, als Paulus sich den Römern vorstellt, denn in seinem Brief stellt er sich ihnen ja vor, er redet von seinem Verständnis des Glaubens oder dem Dogma, so könnte man es auch nennen, da erfährt er natürlich auch, dass man auch in Rom und nicht nur bei den Römern, sondern bei den Juden, bei vielen, die dort in der Gemeinde zu Christus gefunden haben, verschiedene Vorstellungen gehabt hat, wie denn das Leben als Christ nicht nur zu fristen sei, sondern erfolgreich sein könne. Einfach gesagt, was muss ich tun, um heiliger zu sein? Da gab es das Angebot von alle Feiertage halten, man müsse vielleicht die Gebote aus dem Judentum, was das Essen betreffe und so weiter, doch aufgreifen, Fleisch war ein Thema und anderes mehr. Also die waren beständig daran, ihre Unsicherheit auszuweiten und zu zelebrieren mit den verschiedensten Meinungen, wie man dem begegnen soll. Und da mitten hinein kommt unser Vers, den Paulus ihnen dazu schreibt. Es lohnt sich übrigens, das 14. Kapitel zu lesen, kann sehr davon profitieren. Es geht um die Starken und die Schwachen, Anführungsschlusszeichen im Glauben. Also Römer 14, 8, lasst uns das lesen. Genug des Vorgeplempers. Leben wir so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Boah! Verstehst du diesen Vers? Also wenn man den einfach so liest, Bahnhof. Ich lese es nochmal. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Also Paulus macht all diesen Diskussionen eigentlich ein einfaches Ende und sagt, hört mal, was ihr immer denkt, was ihr immer leben wollt. Eines ist klar, ob wir leben oder sterben, dem Herrn heißt, gehören wir dem Herrn. Gehören wir dem Herrn. Verstehst du? Ein Christ ist jemand, der neu geboren wurde. Ist ein Mensch, der begriffen hat, es gab eine Rebellion, Paradies, Eden, Rauswurf, die Sünde, dann die Folge der Sünde, der Zielverfehlung, der Tod. Über Jahrtausende ist das so. Jeder Friedhof kündigt davon, dass das wahr ist. Man lebt, tack, tot. Und dann kommen diese ganzen Dinge noch, Krankheit und Not und weiß nicht was alles, hinzu. Und ein Christ ist jemand, der das versteht oder annimmt und sagt, okay, das muss sich ändern. Ich bin nicht mehr so, wie Gott es gedacht hat. Und wenn ein Mensch ehrlich ist, der noch nicht zu Christus gekommen ist, merkt er, ich habe auch keinen Kontakt zu Gott. Ich sehe ihn nicht, ich höre ihn nicht. Und dann kommt es dahin, dass der Mensch sagt, ja, erstens, ich möchte meine Schuldigkeit loswerden. Ich will das Ziel nicht verfehlen, sondern ich möchte den Weg beschreiten, den mir Gott anbietet, dass ich wieder Kontakt mit Gott habe. Und das bedeutet, Christus, der Sohn Gottes, kam auf die Erde, nahm alles weg, die ganze Schuld am Kreuz, hat er dafür bezahlt, gebüßt, die Strafe auf sich genommen, damit jeder, der das annimmt, frei sein kann. Und dann bist du Christ, wenn du das annimmst. Wenn du das annimmst, hast du Vergebung, alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Dir ist vergeben. Du bist neu und dann kommt der Heilige Geist in dein Leben. Und dann bist du eine lebendige Seele. Das ist ein Christ. Okay. Nun, die Römer haben darüber diskutiert, ich sage es ganz banal, also was muss man alles einhalten, die Feiertage, am Sonntag nicht arbeiten und weiß ich nicht was alles und die haben einander genüsslich eingestuft. Also sie ist dann ganz eine Heilige, er nicht so, aber ich schon oder umgekehrt. Ja? Das passiert ja bei uns nicht, oder? Wir wissen ja, dass wir alle Oberheilige sind. Sie pflegten das zu tun und schon die Jünger taten es. Die stritten miteinander, wer dann neben dem Thron Jesu sitzt. Also eine ganz menschliche Regung. Ich sag's mal zusammengefasst, sie wussten nicht, ob ihr Glas halb leer oder halb voll ist. Und ich sage uns heute Morgen, das Glas ist nicht halb voll. Das ist Blödsinn. Sondern im Psalm 23 steht es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wenn du weiterliest, glaube ich, Vers 5 heißt es dann, er füllt mir den Becher voll. Je nach Übersetzung, oder? Also Gott ist nicht geizig, du kriegst nicht nur so ein wenig, verstehst du? Gott gibt uns nicht einen Tropfen Öl und schaut dann, ob es die Maschine jetzt verheizt. Nein, nein. Nein, du bist Superwoman und Superman. Ja, aber jetzt übertreibt er wieder mal grenzenlos, oder? Sicher. Psalm 34, 9 bis 11. Und ich könnte Dutzende Bibelstellen anhängen. Aber einfach die zweimal, Psalm 23, lohnt sich übrigens auch ganz zu lesen, nicht erst, wenn man stirbt. Psalm 34, es ist auch ein herrlicher Psalm, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn trauet, das verstehen wir noch, oder? Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, das sind alle die, die Jesus angenommen haben, denn die ihn fürchten, und das meine nicht Angst haben vor ihm, sondern Ehrfurcht haben, ihn als Gottes Sohn begreifen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Nicht halb voll Glas, keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, die Versprechen dieser Welt. Hä? Wenn du reich bist, hast du nie mehr Hunger, hast du ausgesorgt. Hier steht, Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel. Also in Jesus Christus hast du eine Win-Win-Situation. Ich weiß, ich wiederhole mich, das kommt ja fast in jeder Predigt, oder? Jemand hat mal zu mir gesagt, weißt du, je länger ich dir zuhöre, wenn du predigst, desto mehr wird mir klar, du willst wirklich, dass wir glückliche Christen sind. Und ich sage es euch, da sage ich nicht nein. Sage ich nicht nein. Wir sind keine Trauergemeinde. Wir sind eine Festgemeinde. Hey Leute, wir haben das Größte, das es überhaupt je gegeben hat und geben wird in uns, vor uns. Und das ist unsere Zukunft. Noch zur Win-Win-Strategie. Man bedient sich ja heute Wikipedia, das ist so. Eben so ein Lexikon auf dem Netz auch. Und Win ist ja Englisch, heißt Gewinn. Und es heißt da unter anderem Win-Win auch als Doppelsiegstrategie bekannt. Das hat mir so gefallen. Doppelsiegstrategie, oder? Viele Christen, die sind ja in der Zweifelstrategie unterwegs. Und ich meine nicht die Chips, um sich damit zu trösten, bis das Übergewicht grüßt auf der Waage. Doppelgewinnstrategie. Das werden wir noch auslegen. Als Jesus einmal gesagt wird, dass seine Familie auf ihn wartet, sagt er Folgendes. Also die Situation war, seine Mutter und so war draußen und sagt ihm, wir sind jetzt hier. Und ich denke, ich sage jetzt mal das ganz salopp, dass Mami Jesu hat erwartet, dass er käme. Und was ist seine Antwort? Matthäus 12, 48 bis und mit 50 lesen wir das. Da sagt er, wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Für uns klingt das irgendwie, ja, wieso sagt er das, was soll das, wieso ist das überhaupt notwendig, sowas zu sagen? Nun, in der damaligen Situation unter den Juden hatte das noch eine viel stärkere Bedeutung, als wir es heute erfassen. Ich will auch nicht im Einzelnen auf alles eingehen. Aber die Familie war dann schon sehr wichtig. Und die Frauen hatten dann schon Gewicht, wenn sie etwas gesagt haben. Und das ist auch heute noch so bei den Juden. Jetzt lachen einige Frauen und denken wahrscheinlich, eventuell, ich spekuliere jetzt nicht nur bei den Juden. Wenn du in meiner Familie wärst. Aber Jesus sagt hier etwas ganz Gewichtiges. sobald du ihm nachfolgst, sobald du Vergebung hast, sobald du eine lebendige Seele bist, sind die Familienbande nicht mehr das Erste in deinem Leben, was zählt. Sondern deine Familie ist ab sofort die Familie Gottes. Und das hat seinen Grund. Als ich mich mit 17 Jahren für Jesus Christus entschieden habe, öffentlich meine Hand gehoben, gebetet habe, Buße getan habe und nach Hause kam, stand mein Vater da vor der Tür und hat gesagt, für dich ist hier kein Platz mehr. Denn mit diesem Entscheid gehörst du nicht mehr zu mir. Das erleben viele Menschen. Nun gut, meine Mutter hatte auch noch was zu sagen. Es kam dann nicht ganz so übel, aber weißt du, das Herz wird von solchen Dingen erreicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, ob du deine Familie als Familie erlebst. Ich weiß nicht, ob dich deine Familie trägt, ob du noch eine Familie hast, je gehabt hast. Aber ich kann dir eines sagen, ob du, weil du Jesus folgst, geschmäht wurdest und aus der Familie geworfen oder andere Gründe da sind, mit dem, dass Jesus dich angenommen hat, für dich gestorben ist, dein Herr ist, hast du Vater, Mutter, Schwester und Brüder zuhauf. Siehe da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Das erklärt auch, warum in Jerusalem, in dieser ersten Gemeinde, eine solch tiefe Beziehung war, wie sie eigentlich in gesunden Familien stattfinden würde, könnte man wenigstens erwarten. Die haben nämlich das gemacht, was ich vorher gesagt habe. Sie waren eine Festgemeinde. Jeden Tag ein Fest. Die Arbeit erledigt, dann wussten sie, ich sage es jetzt mal salopp Englisch, it's party time. Feierabend, it's party time. Schweizerdeutsch, der Grill ist geheizt und Würstli sind parat. Die kannten nur noch eines, so schnell wie möglich zu den meinen, zu meiner Familie. Da werden wir Jesus feiern, da rühmen wir unser Heiligsein, dass wir in den Himmel kommen, dass wir keine Sorgen mehr haben und die Römer können uns gestohlen bleiben, die sollen die Wüste pflegen, wenn wir nicht mehr da sind. Und sie haben gelebt. Und wenn einer ein Problem hatte, dann sagte der andere, der keine hatte, du, wenn du zu wenig hast, ich habe zu viel. Und von meinem zu viel kriegst du, dann hast du auch nicht mehr zu wenig und ich nicht mehr zu viel. Herrlich, oder? Wow! Win-win! Wenn die Gemeinde begreift, was mit ihr geschehen ist, ich meine jedes einzelne Herz, dann haben wir eine Win-win-Situation. Verstehst du? Nicht ich mir selbst zuvorderst. Das ist die Welt. Ich mir selbst zuvorderst. First und dann kommt irgendwie die Nation oder was auch immer. Menschlich zu begreifen, aber biblisch unhaltbar. Jesus ruft uns und fordert uns auf, Täter zu sein, um die Freiheit der Kinder Gottes zu sehen. Und jetzt steigern wir unsere Aufmerksamkeit. Okay. Alles eingeschaltet. Antenne ausgefahren. Ohren rausgeklappt. Stöpsel draußen. Jesus ruft uns und fordert uns auf, Täter zu sein, um die Freiheit der Kinder Gottes zu sehen. Das ist schon eine Aussage, die muss man belegen können. Ich belege sie euch aus Jakobusbrief, Kapitel 1, Verse 23 bis und mit 25. Da steht geschrieben: Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist, so wie wir heute Morgen, und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Also was ist jetzt daran biblisch? Also ich sage es euch ganz offen, ich mache meine Spiegelsession, meine Spiegelzeit, so kurz wie nur möglich. Einfach blutet es irgendwo, Krätze oder ist die Frise in etwa, aber keine Schminke, keine Wimperntusche, kein Lippenstift, um Himmels Willen. Nein, einfach nur korrekt und dann tschüss. Ja, meint das hier, dass das falsch ist? Ist das richtig, dass die Männer jetzt auch ihr Beauty Case haben mit allem Möglichen? Geht es darum, dass wir einfach gut aussehen? Good look, geht es darum? Ist das gemeint? Was ist da gemeint? Nein, es ist nicht das gemeint. Lesen wir weiter, Vers 25. Wer aber sich, und jetzt kommt das Wort, das uns Aufschluss gibt, wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt, und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Diese Stelle bedarf der Erklärung. Also wir haben den Spiegel, wir haben das Hören des Wortes Gottes, wir haben das Vertiefen, das Beharrlichsein, das erfolgreich Leben nachher. Also wie kriege ich das alles zusammen? Um was geht es da überhaupt? Nochmal die Erinnerung, Jesus sagt, wer tut, was ich ihm sage, ist mir Mutter, Schwester, Bruder, einfach die ganze Familie. Also im Tun dessen, was Gott für uns gedacht hat, ist die Gemeinschaft vertieft möglich. Das ist mal eine erste Wahrheit, die wir begreifen. Und jetzt, was hat das mit diesem Spiegel zu tun? Nun, der Spiegel zeigt uns ja, wie wir aussehen, oder? Ich wollte zuerst einen Spiegel mitnehmen, jeder soll reinschauen. Das geht viel zu lange. Viel zu lange. Also weißt du noch, wie du aussiehst? Oh, in etwa, oder? Und bist du zufrieden damit? Ja. Das ist nicht gemeint mit diesem Spiegel. Sondern, wenn wir vom Wort Gottes reden, spiegelt es durch das, dass wir geprüft werden, wie auf einer Waage, spiegelt es unsere innerliche Befindlichkeit. Ich gebe euch ein Stichwort, dann wisst ihr sofort, von was ich rede. Gewissen. Gewissen. Haben wir ein gutes Gewissen? Wenn du das Wort Gottes anschaust, dann ist das sofort klar. Lügt einander nicht an, steht da zum Beispiel. Oder sagt die Wahrheit. Das ist der Spiegel. Und wenn du da reinschaust, siehst du sofort, bin ich da schwarz oder weiß oder wie ist das? Ist das gut? Ist das in Ordnung? Muss ich da nichts abwaschen lassen vom Geist Gottes, mich korrigieren lassen etc.? Also es geht darum, wie wir sind. Das Wort Gottes, ein erster Punkt, zeigt uns, wie wir sind, wie wir dran sind, wie es in uns ist. Jetzt ein nächster Punkt. Das Wort Gottes zeigt uns aber, auch darum steht im Vers 25, wer aber sich vertieft, also tiefer, mehr in das vollkommene Gesetz der Freiheit, und ich sage hier hineindenkt, damit befasst, das anschaut, es begreifen will und dabei beharrt. Das heißt, man muss das ständig tun oder kontinuierlich, wenn euch das Wort etwas sagt. Und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer. Also das dann einfach auch beherzigt und das nicht einfach nur, ja, ich habe das mal gehört. Sondern ein Täter, also der es umsetzt, der es auch tut, der wird selig. Und das ist der Grund, warum so viele Christen unselig sind. Zweifeln. Glas halb voll. Was nützt uns der Psalm 23, wenn wir ihn nicht glauben? Was nützt uns der Psalm 23, wenn er erst auf dem Sterbebett kommt? Mir wird nichts mangeln. Ja, du hast den ganzen Mangel, du lebst, warst nie glücklich, unselig. Du hast zig Predigten gehört und gedacht, ja und jetzt, was hat das genützt? Das hat mir mal einer so gesagt. Weißt du, ich gehe seit Jahren in die Versammlung und was hat es genützt? Ich habe dann gesagt, ja und jetzt, komm, das Urteil, wer ist schuld? Ja, die Prediger, völlig klar. Wenn die richtig predigen würden, dann... Lüge, Lüge, Lüge. Du kannst unter der schlechtesten Predigt doch Segen empfangen. Wenn nur eine Bibelstelle gelesen würde. Und du selbst, ich selbst, sind, du bist dafür verantwortlich, ob sich was ändert und du selig, also glücklich, happy bist. Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt, und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Viele wollen die Bibel gar nicht lesen, weil dieser Spiegel lästig ist. Er zeigt uns nämlich, dass wir zu leicht sind, dass wir noch zunehmen können, sollten, dürften. Im Glauben, im Leben mit Christus. Und weißt du, dann ist es noch so, wenn du nicht aufpasst, kommt der Feind Gottes, der Teufel, und stellt dir seinen Spiegel hin. Und in seinem Spiegel siehst du grässliche Dinge. Und wenn du das glaubst, dann hast du ein Problem. Denn in seinem Spiegel, da siehst du eine Person, die wird es nie schaffen. Da siehst du eine Person, die ständig versagt. Und es fällt dem Teufel nicht schwer, aus seinem Repertoire an Erinnerungen deines Versagens dir zu zitieren, wo du überall versagt hast. Und dann sagt er, das ist die Wahrheit, siehst du, da hast du versagt, da hast du versagt, da hast du versagt, da hast du versagt, da hast du versagt und du wirst versagen und bleibst ein Versager. Dann hast du dieses Bild gesehen und wenn du das beherzigst, dann Prost, ja. Dann hast du echt ein Problem. Also, wisst ihr, ich predige nicht, damit ihr mich richtig versteht. Einfach, dass das ja nicht aufkommt. Ich predige nicht, wir machen uns ein Bild, wie es sein sollte, erklären es dann Gott und er hat es gefälligst umzusetzen. Von dem rede ich nicht. Das wird aber leider auch oft so gelehrt, hat aber mit der biblischen Realität nichts und gar nichts zu tun. Wenn ein Josua in Josua 1,9 ermutigt wird, geh du in deine Kraft, oder ein Gideon oder was auch immer, könnt jeden nehmen, dann ist es nie so, dass sie selbst etwas produzieren sollten, sondern Gott hat ein Bild für dich, wie du sein sollst. Ich illustriere dir das. Jetzt kommt ein Hammer. 1. Samuel 17, David geht zu seinen Brüdern, zum König Saul. Sie sind dort auf einem Feld, irgendetwas mit Eiche heißt es, Eichgrund, ja, Eichgrund. Sie gehen auf den Eichgrund und dort stehen die Philister als Gegner ihnen gegenüber und da ist ein größerer Philister und jetzt macht es Kling, Weißt du die Story auch? Der heißt Goliath. David wird von seinem Vater Isai gesandt, seinen ältesten drei Brüdern, die dort sind, Abisai und so fort, das Essen zu bringen und zu fragen, wie geht es euch? Der Vater möchte das wissen, soll noch einen Beleg mitgeben. Und jetzt kommt dieser Goliath, ich muss es kurz machen, habe mir das hier nicht aufgeschrieben, aber damit wir das noch haben. Und er hört, was dieser Goliath sagt. Ganz kurz, der sagt einfach, also ihr feigen Israeliten, wenn jemand da ist, der soll kommen mit mir kämpfen, wenn er mich schlägt, dann unterwerfen wir uns. Die zittern wie Espenlaub, weil der Typ war circa 3 Meter groß. Ein Riesenfetzen, der hätte da drüben in Pratteln aufgeräumt, wenn sie überhaupt Hosen für ihn gehabt hätten in der Größe. Entschuldigung. Und David ist empört, als er das sieht, was der da sagt. Der höhnt den lebendigen Gott. Goliath steht für den Teufel. Der höhnt den lebendigen Gott und sein Volk. Und David sieht das Volk und sieht, wow, was haben die für ein Bild von sich? Das sind ja alles Hasenfüße. Die glauben ja nicht, dass Kraft ist in ihnen oder sie die Kraft bekämen, da etwas zu tun. Also sie hatten ihr Bild und das haben sie geglaubt. Sie haben das, Entschuldigung, gefressen, dass der sie einfach schlägt. Gut, die ältesten drei Brüder schimpfen mit dem David, du bist ein übler Kerl, bist nur hierher gekommen, weil du geil bist, irgendwelche Gewalt zu sehen und weiß nicht wie und was. Aber David erkundigt sich, was passiert dann, wenn man den schlägt da? Und dann erfährt er von der Belohnung, du kriegst die Tochter von Saul und so weiter, die Königin, weiß ich nicht was, alles, oder? Die Brüder sagen, hör auf zu schwatzen, du machst uns ja noch lächerlich. Aber er gibt nicht auf, erkundigt sich nochmal, schlussendlich landet er bei Saul und ihr kennt das mit der Rüstung, die dann nicht ging und so weiter. Und jetzt plötzlich steht dieser 17-Jährige in etwa Knabe, heißt er sei ein Schöner gewesen, braun und so weiter, steht er vor diesem Goliath, diesem mächtigen, erfahrenen Krieger. Und als der die Augen aufschlägt und sieht, welcher Gegner vor ihm steht, sagt er, bin ich denn ein Hund, dass du mit einem Stecken auf mich loskommst? Er ist empört darüber und sagt, ich werde dich den Vögeln des Himmels zum Fraß vorwerfen heute, oder? Und das ist genau die Situation, die viele Christen erleben. Sie leben ein erbärmliches Leben. Die böse Welt, die Endzeit und weiß nicht was und der Himmel und das Feiern. Andere Adresse, oder? David steht da. Und jetzt, was machst du, wenn der Teufel so kommt? Und ich meine, schau dir die Situation an. Dieser Brocken und dieser kleine Junge. Das ist ja logisch, was da rauskommt, oder? Aber David sagt dann, ich sage es in etwa, er sagt dann, weißt du, du kommst mit Schwert, Speer, Schild, aber ich komme im Namen des Herrn. Und dieser Herr wird dich heute in meine Hand geben. Und dieser Herr wird dich heute den Vögeln verfuttern. Und ich werde dir den Kopf abschlagen. Also David hat ein Bild in sich gehabt, er hat in den Spiegel geschaut. Scheinbar hat er Gott erfahren, das wussten wir ja auch, als er sich beworben hat bei Saul, hat er schon erzählt, wenn ein Bär, ein Löwe kam und ein Schaf holen wollte, dann habe ich beide beim Barte genommen, bis sie das Schaf gehen ließen. Wenn sie nicht wollten, haben sie erschlagen. Diese 17-Jährige mitnichten. Hast du schon mal einen Löwen gesehen? Als wir mal mit den Kindern in Spanien waren, hat ein Löwe unsere Stoßstange gepackt. Ich dachte, der frisst mir noch den ganzen Wagen auf. In so einem Safari-Park. Also, hey, das ist ich, einem Löwen gegen, nie im Leben. Vergiss es. David hat Löwen erschlagen, Bären erschlagen. Hast du mal eine Bärenpranke gesehen? Ha? Da hast du den Kopf gerade weg, wenn der richtig zuschlägt. Und dann wissen wir es, David greift den Stein, die Schleuder, zack, in die Stirn, der fällt um, er geht hin, zieht das Schwert, tötet ihn vollend, haut ihm den Kopf ab. Aber wenn du die Story liest im 1. Samuel 17, dann wirst du sehen, dass David sagt, sinngemäß, Israel soll heute erfahren, dass der Herr nicht mit Schwert und Spieß kämpft, sondern durch seinen Geist. Denn er ist der Herr des Krieges. Gott steht über dem. Gott steht über deinen Problemen. Und so möchte ich uns heute Morgen ermutigen, abschließend, dass wir uns vertiefen ins Wort Gottes hinein, dass wir es anschauen und diese Freiheit für unser Leben nehmen und sie beanspruchen, denn wir sind keine Sklaven mehr, sondern wir sind frei und wir sind Königskinder. Das Glas ist nicht halb voll, es überfließt. In Galater 5,1 heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Also nicht wieder die Bewerbung, oh Vater im Himmel, hättest du mich lieb, weißt du, ich gebe mir ja Mühe, dass ich noch ein Lieberer bin oder eine Libere bin. Gott hat dich lieb, so wie du bist. Und wir können Gott nicht überraschen. Er ist nicht schockiert, wenn wir versagen, denn dafür hat er seinen Sohn gesandt. Und dieses Versagen interessiert ihn überhaupt nicht. Du interessierst ihn. Er will dich in die Arme nehmen, er will dich liebkosen, er will dich gern haben, er will dir den Reichtum geben, er will dir den Himmel öffnen, er will dich endlich bei sich haben. Lasst uns nicht vergessen, dass uns unser Gott im Vertrauen zu ihm Gnade schenkt, die Riesen, eben riesige Nöte, Schwierigkeiten, Krankheiten zu eliminieren. Römer 8,15. Also einen Vers weißt du. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, aber lieber Vater, du, wir haben einen Vater, der uns liebt, er liebt dich. Voll und ganz, ohne Zweifel, ohne Fragen. Und er hat das beste Leben für dich. Er hat die beste Zukunft, die könntest du dir selbst nie so ausdenken. Wir werden noch staunen, dass unser Kiefer wachsen müsste, um überhaupt die Klappe so weit aufzutun. Ja, wenn ich nochmal an den Anfang gehe, diese Bibelstelle, leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn, kann ich jetzt auch an den Schluss gehen und lesen, Philipper 1, 21, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ja, wir leben, wir können auch sterben. Während dem Leben können wir sterben, um zu leben für immer und ewig. Halleluja, also Win-Win, du brauchst keine Angst zu haben. Ob du gesund wirst hier oder erst im Himmel, spielt keine Rolle. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du dieser Welt enthoben bist und glücklich lebst in der Freiheit Gottes, dass du das Bild, das Gott von dir hat, im Spiegel erkennst und es siehst und vertiefst und es leben darfst in seiner Gnade. Amen.